Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute Dr. Jan Wildhirt. Er ist Rechtsanwalt und Managing Director bei Field Fisher X. Hallo Jan.
Hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Gerne. Field Fisher X, das klingt natürlich schon mal spacig fast schon, ja? Modern, ja? Was genau ist Field Fisher X? Für alle, die das nicht kennen, die Kanzlei Field Fisher setzt jetzt mal voraus, dass man das vielleicht kennt, ja? Aber was ist Field Fisher X?
Gerne. Also erst möchte ich mit einer Sache aufräumen. Alle denken immer, das kommt von SpaceX. Und das war lange positiv. Und jetzt ist Elon Musk ja ein bisschen streitbarer Person geworden. Es ist nicht mehr so positiv. Aber ich habe es schon immer klargestellt. Es hat mit SpaceX gar nichts zu tun. Und auch SpaceX waren nicht die Ersten, weil die Ersten, die eine moderne Innovationseinheit so genannt haben, war Google. Die hat nämlich Google X. Das hieß dann irgendwann anders, aber es hieß erst Google X. Und immer, weil die SpaceX-Frage kommt und die Anspielung kommt, nein, wir haben leider nichts mit Weltraum zu tun, und aber auch nichts mit Elon Musk. Also es gibt Vor- und Nachteile an allen, würde ich sagen. Was ist Field Fisher X? Wir sind eine moderne Rechtsanwaltskanzlei, wir gehören zu Field Fisher, und wir bringen skalierbare Rechtsdienstleistungen. Ja, das heißt, wir überlegen, wie kann man Technologie und kluge Prozesse kombinieren mit juristischer Exzellenz, um Probleme effizient und schnell heutzutage zu lösen. Genau. Und dass man das braucht, da gibt es ganz viele Gründe für. Ich meine, alle deine treuen Leser und Zuhörer wissen das ganz genau, dass es großen Bedarf für diese Lösung gibt. Aber diese Erkenntnis ist mittlerweile auch über den engen Kreis Interessierter hinaus gedrungen.
Ja.
Sondern mittlerweile ist das, glaube ich, allgemein anerkannt, dass wir als Juristenzunft in eine problematische Lage kommen, weil es gibt einfach zu wenig Juristen und zu viele juristische Probleme.
Vielleicht fangen wir mal historisch an. Seit wann gibt es denn diese Einheit?
Ja, also uns gibt es seit Anfang 2022. Wir haben uns das im Spätsommer 2021 überlegt. Philipp Ploog, Deutschlandchef von Field Fisher und damals auch noch Vorsitzender vom Legal Tech Verband, und ich saßen zusammen und haben mal gebrainstormt, wie sollte eine Großkanzlei eigentlich heutzutage Legal Tech angehen. Und das Ergebnis war ein Konzept, das ich aus Gag damals Field Fisher X genannt habe.
Yeah.
Und dann haben wir uns entschieden, ja, lass uns das doch mal machen und bauen. Und dann haben wir uns nach einer kurzen Überlegungszeit, also wir mussten natürlich ein paar Gremien einbeziehen. Field Fisher ist ja weltweit eine relativ große Kanzlei, mit über 2.500 Mitarbeitern. Und da kann man jetzt nicht immer alles ad hoc machen, aber es ging sehr, sehr schnell. Das heißt, wir hatten, glaube ich, im September oder Oktober so das erste Gespräch, die ersten Überlegungen, und dann ab 1. Januar sind wir sozusagen live gegangen. Und das meinte in dem Fall, erstmal war ich alleine und dann wurde das Team langsam aufgebaut, aber ganz am Anfang saß ich alleine im Coworking Space, wie man das so macht.
Ist das denn so eine reine interne Angelegenheit? Das ist keine ausgegliederte Gesellschaftsform oder irgendwas? Das ist Teil des, also nur innen strukturiert, oder?
Nee. Wir sind eine eigene Rechtsanwaltsgesellschaft, also sind eine GmbH, haben auch eine eigene Zulassung und haben deswegen auch alles, was man so braucht, eine Buchhaltung und so weiter und so fort. Und wir arbeiten natürlich sehr, sehr eng und viel mit den Kollegen von Field Fisher zusammen, aber auch nicht nur im Field Fisher Deutschland, sondern auch mit UK, Österreich machen wir gerade viel, Niederlande und eventuell jetzt demnächst in Spanien. Haben auch immer unsere eigenen Mandanten. Also wir sind eigentlich nicht, wir sind jetzt kein internes Service Center oder keine interne Innovationshub, wie man das gerne nennt, sondern eigentlich haben wir unsere eigenen Mandate, die eigene Herausforderungen haben und bearbeiten die aber häufig, nicht immer, aber häufig mit Kollegen von Field Fisher.
Das heißt, wenn es wirklich eine eigene Gesellschaft ist, ja, wie viele Leute sind denn dann konkret bei dieser Gesellschaft? Oder ist das so, dass du dann teilweise bei Field Fisher und bei der Gesellschaft ist? Oder wie ist das?
Das gibt es tatsächlich auch, aber das sind Einzelfälle. Also mich zum Beispiel. Also ich bin Partner in der weltweiten Gesellschaft und zugleich halt bei Field Fisher X. Aber rein Field Fisher X sind wir jetzt, aktuellen Stand, müsste ich nachgucken, also um die 36.
Anwälte, Anwältinnen?
Nee. Oder Anwälte sind wir 6, glaube ich.
Das ist interessant. Sechs Anwälte, was machen die anderen?
Das ist ungefähr Drittel. Drittel Tech, das sind teilweise, zur einen Hälfte sind das halt richtig Computerwissenschaftler, also was man nennt, dann Developer, ja, Computerwissenschaftler, die richtig programmieren, ja, richtig in Anführungszeichen, was auch immer das heißt.
Können müssen, genau.
Ja. Genau, dann haben wir in dem gleichen Team sind Legal Engineer, das sind Leute, die haben keine Computerwissenschaften studiert, sondern haben häufig eine juristische Fortbildung und arbeiten eher mit Low-Code oder No-Code-Lösungen und sind vor allen Dingen damit befasst, juristischen Content in technologische Produkte zu verwandeln. Und dann haben wir in dem Team auch noch Produktmanager, die halt sozusagen ja das Produktmanagement machen für die technologischen Produkte, die wir haben. Das ist ein Teil des Teams. Dann haben wir einen Teil des Teams, das ist das Operations-Team. Ja, da sitzen auch die Anwälte drin. Ja, die sorgen dafür, dass wir bei alle Mandate immer in Top-Qualität erbringen können. Ja, die werden häufig verstärkt, gerade wenn es um andere Jurisdiktionen geht, durch Anwälte von Field Fisher, aber auch in Deutschland. Also es ist halt, da kommen wir dann auf die hohen Anwaltszahlen sozusagen, die man braucht für bestimmte Großprojekte, aber die arbeiten häufig mit denen zusammen, machen aber auch viel hier intern. Und dann haben wir einen Teil, das ist nicht ganz ein Drittel, ist ein bisschen weniger, das ist unser Product Team. Was die machen, ist neue skalierbare Rechtsdienstleistungen entwickeln. Ja, und das ist gar nicht so einfach, also das sind die Leute, die am schwersten zu finden sind, weil das sind Leute, die auf der einen Seite einen Produktdenker haben, aber zur anderen Seite zugleich auch juristische Fortbildung, eine juristische Ausbildung.
Ja.
Weil wenn du das beides nicht hast, kannst du keine juristische Dienstleistung konzipieren.
Ja, also genau. Und jetzt, wo wir bei dem Personal so ein bisschen waren, was ist denn die rechtlichen Gebiete? Also welche Rechtsgebiete macht ihr da für welche Lösungen jetzt nicht technisch, da komme ich dann gleich nochmal zu gerne, sondern rein von der Art des Rechtsbereichs, was ist denn da überhaupt bei euch für die Lösung?
Ja, also wir sortieren uns nicht so in diesen klassischen Praxisgruppen oder wie auch immer, oder Rechtsgebieten, wie das irgendwie eine normale Kanzlei macht wahrscheinlich, sondern wir haben halt bestimmte Produktfelder definiert, wo wir sagen, wir lösen bestimmte Probleme von Mandanten. Ne? Und einer davon ist typisch in der Branche, aber da zeichnet sich Technologie natürlich besonders aus, das Massenverfahren. Ja. Da helfen wir Unternehmen, die in großen Mengen verklagt werden. Und mittlerweile sind es nicht nur Verfahren, sondern es ist auch viel überhaupt mit Forderungen überzogen werden. Das ist ein großer Teil. Dann haben wir
vielleicht gleich mal auf die Massenverfahren nochmal, wenn du das gerade schon ansprichst. Wir haben ja mit LegalTech-Bereich immer viel mit Massenverfahren zu tun, aber meistens auf der anderen Seite. Also diese LegalTech-Unternehmen, die eben dann für die Consumer eher da sind, ja. Das heißt, von welcher Art von Massenverfahren reden wir jetzt hier? Weil es gibt ja diese Dinge wie Flightride und dann diese Geblitzt-Geschichten und Versicherungsdinge und so weiter. Welche Unternehmen sind das oder zumindest welche Bereiche? Weiß nicht, was du da sagen kannst.
Genau, also ich kann auf jeden Fall die Bereiche nennen.
Ja, das reicht ja schon mal.
Die Unternehmen weiß man teilweise auch aus der Presse. Also wir machen zum Beispiel, und da, wo man es weiß, sage ich es auch. Also wir machen zum Beispiel viel im Datenschutzrecht für LinkedIn. Das ist, kennt man, du gerade besonders, du bist ja sehr aktiv da. Ja. Also genau, für LinkedIn arbeiten wir im Datenschutzbereich. Dann arbeiten wir für einen internationalen Glücksspielkonzern im Bereich Online-Gambling. Und wir arbeiten für noch ein anderes Unternehmen im Bereich Datenschutz. Und dann noch im Bereich E-Commerce. Also es gibt gewisse Compliance-Regeln im Online-Shopping im weitesten Sinne oder Online-Handel. Da haben wir auch einen Mandanten, der da große Herausforderungen hat.
Jetzt habe ich dich vorhin unterbrochen, wo du aufgezählt hast. Das heißt, Massenverfahren war das eine.
Genau. Was kam also Litigation noch? Im weitesten Sinne. Ja, also wenn man es in diesen Kategorien übersetzen will, dann Litigation. Dann haben wir einen Bereich, der heißt Contracts as a Service. Da machen wir ganz einfach versprochen oder ausgesprochen Vertragsautomatisierung oder Vertragsmanagementsysteme. Aber was wir in Wirklichkeit tun, deswegen nennen wir das auch anders, wir helfen Unternehmen, ihre Nicht-Juristen zu befähigen, rechtssichere Verträge abzuschließen. Und da machen wir alles. Da stellen wir nicht nur die Software, sondern wir entwickeln auch die juristischen Vertragsmuster, und definieren den Spielraum, den die einzelnen Vertragsabschließenden haben, zusammen mit unserem Mandanten und helfen denen da auch wirklich von ich brauche einen Vertrag, bis der ist der ist unterschrieben, bis zu der ist ordentlich abgelegt und Finance zahlt rechtzeitig. Das sind auch verschiedene Unternehmen. Da haben wir gerade einen großen Fokus spannenderweise in der Filmbranche, weil Filmproduktionen unfassbar viele Verträge abschließen, weil jeder Film quasi ein neues Unternehmen ist, also so hart vereinfacht, und da sehr viel mit immer unterschiedlichem Personal und Dienstleistern gearbeitet wird. Und genau, denen helfen wir dabei, mehrere 10.000 Verträge im Jahr abzuschließen.
So. Also technisch kommen wir ja gleich noch zu, Automatisierung und so weiter.
Genau.
Das sind so die Bereiche, oder?
Nee, das sind zwei. So, genau, weiter, dann haben wir jetzt ein Thema, das ist relativ neu.
Ja.
Da geht es um Corona-Überbrückungshilfen. Du hast bestimmt mitbekommen, dass da während der Corona-Pandemie der Staat im großen Maße Hilfsmittel ausgezahlt hat, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und jetzt kommt so langsam der Moment, wo das geprüft wird und das Geld zurückverlangt. Und das ist eine unfassbare Menge, ist eine riesen Herausforderung für den Staat. Ist auch ganz interessant, weil das Prüfen der Anspruchsvoraussetzungen und die Entwürfe der Rückforderungsbescheid und so hat der Staat komplett ausgegliedert. Das machen so die großen WPs gerade quasi. Aufgrund der Menge passieren da auch an der einen oder anderen Stelle mal Fehler. Und deswegen sind wir gerade mit vielen kleinen Unternehmen, ja, also wir arbeiten auch für kleine Unternehmen, beschäftigt, die ungerechtfertigten Rückforderungen ausgesetzt sind. Und da machen wir, sowohl begutachten wir deren Fälle, als auch führen für die auch Klageverfahren. Genau, also da, wo es sinnvoll ist und da, wo es hilft. Aber es gibt eine erstaunlich hohe Anzahl, wo, wenn man Rechtsmittel einlegt, man am Ende auf jeden Fall besser dasteht, als wenn man es nicht tut. Genau, das machen wir. Ja, also auch da nochmal, wir sind auch sozusagen auf nicht Verbraucherseite, aber auch auf Kleinunternehmerseite unterwegs.
Ja, das ist übrigens immer spannend zu sehen, wie im Endeffekt immer wieder neue Felder entstehen. Ne? Also Corona-Hilfen hätte ja vor ein paar Jahren logischerweise niemand dran gedacht.
Ja.
Und dann kommt sowas und dann, gerade wenn es eine gewisse Masse hat, ist man natürlich dann, so wie ihr, fähig, das zu bearbeiten. Ne?
Genau.
Und solche Dinge gibt es wahrscheinlich immer und immer wieder. Ne? Also
genau so ist es.
Was man noch gar nicht weiß. Ja.
Genau.
Also das waren so die Felder?
Das waren drei und jetzt kommt nur eins. Und dann haben wir es im Großen und Ganzen. Das letzte ist, das nennen wir Customized Scalable Legal Products. Und was versteckt sich dahinter? Da versteckt sich hinter ein Mandant, ein Unternehmen, wie auch immer, hat ein rechtlich sehr komplexes Problem, das eine gewisse Größenordnung beinhaltet und das man gut mit Technologie lösen kann. Und da sind wir wirklich, da entwickeln wir sozusagen in Co-Produktion mit unseren Mandanten eine technische Lösung, deren Problem zu lösen. Also da haben wir schon im Steuerbereich haben wir bestimmte Datenabfragen vom Staat vollautomatisiert. Wir sind gerade dabei, eine große Compliance-Plattform für einen internationalen E-Commerce-Händler aufzubauen, für bestimmte Compliance-Probleme, und reden auch gerade mit Konsumgüterherstellern über auch ein globales Compliance-System in bestimmten Bereichen. Genau, also da machen wir dann wirklich, und das ist dann so ein mehrphasiger Prozess, da hast du erstmal so eine Art Ideation oder Discovery-Phase, wo du erstmal überlegst, okay, was brauchen wir eigentlich, wie kann man ein Problem lösen? Dann hat man eine Phase, wo man dann den MVP entwickelt und den aufsetzt, und zuletzt gibt es dann eine Betriebsphase auch, und da können wir halt alles sozusagen aus eigener Hand anbieten, da unser Team so vielseitig aufgestellt ist.
Wo kommen denn am Endeffekt immer die Ideen her, solche Dinge dann zu machen? Entsteht das dann intern, dass man sagt, oh, jetzt gibt's da so ein Gebiet, oder vielleicht, weil schon Mandanten bei Field Fisher selber vielleicht anfragen, oder das würde mich mal interessieren, ja, wie kommt man da auf so neue Felder?
Ja, es ist eine Mischung. Es gibt nicht die eine Antwort. Es gibt Mandanten von Field Fisher, die anfragen, das gibt's auch. Das ist aber gar nicht der größte Anteil. Dann kommen viele Anfragen so ein bisschen übers Netzwerk, wenn was von außen kommt, dass man halt irgendwie angesprochen wird. Ich finde das spannend, was wir Field Fisher jetzt macht. Guck mal, wir haben das und das Problem. Können wir da vielleicht was machen? Dann gibt es aber auch die Fälle, dass man irgendwie eine Rechtsentwicklung sieht oder vielmehr noch eine tatsächliche Entwicklung im Markt und sagt, okay, irgendwie ist das spannend. Irgendwie scheint es dafür keine gute Lösung zu geben, und dann reden wir mit ein paar Leuten und dann ergibt sich was draus. Aber es gibt jetzt nicht den einen Kanal. Aber was man sagen kann, welcher Kanal es nicht ist, meistens zumindest, Online-Marketing. Also, dass wir jetzt irgendwie, wir sind keine Big Spender bei Google AdWords oder bei Meta oder so. Das ist nicht unser Kanal, weil wir halt eher ein B2B-Geschäft machen.
Und, gut, ich sag mal so, das wäre ja bei der Erfindung sowieso
auch irrelevant.
Um dann die Kunden zu generieren, quasi vielleicht, um die Mandanten zu generieren, da schon eher. Aber selbst da, das ist jetzt das, was du meintest, selbst da setzt ihr auf sowas nicht. Das würde auch gar nicht
wenig
bringen oder so, weiß ich nicht.
Schwierig. Also wie gesagt, in diesem Corona-Überbrückungshilfen, da machen wir es jetzt. Das erste Mal sozusagen im größeren Umfang, weil wir da halt viele Kleinunternehmer sozusagen ansprechen.
Ja.
Aber eigentlich ist das nicht unser Fokus. So, für die meisten anderen Projekte ergibt sich das anders. Und was bei den Ideen vielleicht noch ganz spannend ist, wir haben bei solchen Sachen, wir haben halt bei uns ein Board, also wir steuern Fische X über OKRs und haben wir verschiedene Boards, mit denen wir arbeiten, und wir haben ein Board auch für neue Ideen, und da kann jeder was draufschreiben. Und dann haben wir unserem Product-Team regelmäßig Meetings, wo wir die mal durchsprechen, die Ideen, und überlegen, okay, kann das was sein oder nicht? Und dann haben wir einen sehr elaborierten Produktentwicklungsprozess. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Working Backwards Methode von Amazon. Ja, also wir sozusagen überlegen eine Lösung, und derjenige, der sich überlegt hat.
Ich kenne nur die Ein-Klick-Lösung von Amazon, aber das
so, ist. Die ist es leider nicht. Aber die ist so entstanden, lustigerweise.
Aha, okay.
Das heißt,
wir entwickeln also, die ganz Idee. Kurz, ist es das, dass du sagst, du kommst quasi von der Kundenseite, was der Kunde quasi am ehesten will, weil das ist ja immer das, was Bezos am Anfang so gesagt hatte, dass wir machen alles quasi, was der Kunde möchte, so am Endeffekt stellen den auf die erste Stufe, aber das ist nicht das, was du meinst. Dann erzähl mal.
Nee, das ist natürlich auch wichtig, aber nee, was bei uns ist, wir haben einen Prozess dahinter, und das fängt an, dass wenn jemand eine neue Idee pitcht, der muss eine Pressemitteilung schreiben. Sozusagen, als würden wir jetzt veröffentlichen, dass das rausgeht. Ja, wie würden wir das im Markt ankündigen? Und daneben aber auch, das ist es natürlich nicht, daneben gibt es noch FAQs, die dann irgendwie auch bestimmte finanziellen Fragen und so weiter beantworten und auch so erste Idee geben, wie gehen wir da ran, welche Ressourcen brauchen wir und so. Und aber das ist relativ klarer Prozess, und da kann auch jeder Partner von Field Fischer oder jeder Anwalt von Field Fischer weltweit sich melden, und dann haben wir so ein Konzept, dann gibt es irgendwie ein, zwei Workshops, und manchmal kommt was bei rum, manchmal nicht.
Spannend. Ja? Genau. Also vielleicht auch mal für andere Kanzleien, die das hören. Vielleicht lohnt sich sowas einzuführen, als System.
Ich glaube schon.
Ja.
Also der Punkt ist halt, ich kann mir nicht alles ausdenken. Also so, und das ist ja, glaube ich, gerade in Irrglaube, der häufig bei Juristen vorliegt, dass sie alles alleine können. Das ist aber einfach nicht so. Und man braucht ein Team, und man muss irgendwie Mittel finden, dass das Team sich auch stark genug fühlt und das richtige Werkzeug hat, um solche Lösungen zu entwickeln und zu präsentieren.
Ja.
Und das ist eins der Tools, das wir dafür benutzen.
Kommen wir doch gerne jetzt mal zu dem Technischen. Also ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, jetzt alle einzelnen Bereiche durchzugehen. Vielleicht ein klein bisschen allgemeiner. Das heißt, ihr hattet ja angefangen, du sagtest 22, ne? Da war ja so Legal Tech schon ein paar Jährchen, so Automatisierungssoftware, No-Code, Low-Code-Software, das ist alles schon irgendwie da gewesen. Langsam fing es dann an mit Legal AI, ja? Also wo seid ihr da gestartet? Habt ihr Sachen dazu gekauft? Habt ihr Sachen selbst entwickelt und was kam dann, wo vielleicht die KI so langsam ins Spiel kam?
Ja, also damals gab es natürlich schon so ein paar Sachen, aber aus meiner Erfahrung, das meiste hat uns nicht die Möglichkeiten gegeben, die ich brauchte. Und deswegen zum Beispiel bei dem Massenverfahren, das war so unser erstes Projekt, da haben wir eine eigene Plattform gebaut am Ende. Und warum war das wichtig? Weil die ganzen Systeme, die da draußen waren, die waren nicht variabel genug. Das heißt, wir konnten die Datenarchitektur nicht so anpassen, wie wir sie brauchten, um dann mit den Daten was Sinnvolles zu machen. Plus, die Systeme hatten auch häufig nicht Schnittstellen, also APIs, die so belastbar waren, wie wir sie brauchten. Und ein Learning, das ich damals hatte, ich habe, wenn man mich damals gefragt hätte, und das gilt heute nicht mehr ganz so sehr, aber immer ein bisschen, ich würde immer sagen, wenn man ein Problem hat, sollte man jetzt nicht gucken nach der Legal-Tech-Lösung. Weil die meisten technischen Herausforderungen, die wir so als Anwälte haben, die sind gar nicht so juristenspezifisch, wie wir das gerne glauben würden, sondern wir sind halt White-Collar-Worker, und wir Arbeiten natürlich ein bisschen mehr mit Text als andere, aber wir schieben irgendwie Daten hin und her und brauchen bestimmte Projektmanagement-Tätigkeiten und so weiter. Und deswegen würde ich eigentlich eher immer gucken, was gibt es im Markt darüber hinaus? Zum Beispiel, du hast das Stichwort No-Code angesprochen. Da gab es natürlich Legal-Tech-spezifische Anwendungen, die auch irgendwie toll waren und super beworben und total gut angenommen im Markt. Aber es gibt auch No-Code-Anwendungen, die viel, viel, viel stärker sind. Also jetzt zum Vergleich, damals jetzt, ich nenne es nicht die Legal-Tech-Lösung, aber die Konkurrenz von den Legal-Tech-Lösungen, wenn man sich das genauer anguckt hat, waren gar nicht irgendwelche anderen Legal-Tech-Lösungen, sondern waren eigentlich UiPath oder Microsoft Power Automate oder Automation Anywhere. Und diese Technologielösungen, die jetzt auch so No-Code-Plattformen sind, die haben halt, also UiPath hatte, glaube ich, 2 Milliarden eingesammelt an Venture Capital, und ich glaube, der größte No-Code-Anbieter im Bereich Legal Tech hatte 65 Millionen. Dass die nicht auf Augenhöhe im Funktionsumfang sind oder auch von der Community, die das benutzt, das ist leider evident. Also deswegen, wir haben
Ja,
Sachen genutzt, aber nicht, ja,
das,
toll.
das ist natürlich richtig, was du sagst. Von den Zahlen her wird es so sein, ich weiß nicht genau, aber so ungefähr ist bestimmt so. Aber normalerweise würde man ja sagen, okay, dafür sollte diese Legal Tech Software aber ja ganz speziell für den Legal Tech Markt sein, angepasst an die Bedürfnisse der Anwälte und so weiter. Und da sagst du aber, das ist aus deiner Erfahrung gar nicht so gewesen, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
Nicht so viel. Ich glaube, die sind teilweise damals von der Prämisse ausgegangen, dass die Anwälte das selber benutzen. Die Anwälte, zumindest in Großkanzleien, hatten aber gar nicht den Raum, das zu tun. Plus, der hat für deren Arbeit auch gar nicht den Mehrwert geschaffen. Und wenn man das jetzt verglichen hat mit einer von den anderen Lösungen, war der Unterschied jetzt auch Bedienungskomplexität auch nicht so unterschiedlich, wenn man ganz ehrlich ist. Es war häufig einfach so, dass die Kanzlei-IT-Abteilung hat einfach das gekauft, weil die nur das kannte, weil das jetzt auch kein, nicht jede IT-Abteilung hat das Personal, das man sich in so einer Abteilung wünschen würde. Und es gibt Sachen, die sind juristisch spezifisch und die sind auch super und die bilden auch einen Use Case gut ab. Aber gerade in diesem No-Code-Bereich habe ich das nicht gesehen, wo ich gesagt habe, boah, da ist jetzt die Anwaltstätigkeit so spezifisch, dass das so anders ist. Ich glaube, was halt wichtig ist, dass die Anwälte darüber nachdenken, wie kann ich Technologie einsetzen und ob das dann zufällig Legal Tech Technologie ist. Ich weiß
Also,
nicht.
was ich schon denke ist, oder was ich auch sehe, ist, dass jetzt, du sagtest ja 22, ich glaube, in den letzten paar Jahren hat sich dann doch auch durch die Implementierung von Legal KI, wo wir jetzt ein bisschen kommen, und auch weil sich durchgesetzt hat, dass doch mehr Dinge vorgegeben werden von den Unternehmen, hat sich das vielleicht schon noch ein bisschen verändert. Aber so wie du es damals beschreibst, wird schon gewesen sein. Sonst hättet ihr es ja so nicht gemacht, ja. Das
Genau.
heißt, jetzt ist natürlich das Problem, dass sich jetzt nicht alle potenziellen Kunden von diesen Firmen leisten können,
Klar.
irgendwie ein Dutzend Programmierer dahin zu setzen. Das ist dann
Ja,
wieder
klar.
das nächste Ding, ja.
Ja.
Wenn man das kann, okay, dann kann man natürlich sagen, ja super, dann machen wir was Eigenes, ja. Und das war ja bei euch der Fall. Also ihr habt dann wirklich quasi Lösungen from the scratch programmieren lassen, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
Genau.
ist es so.
Genau. Also ich will sogar nicht sagen programmieren lassen, sondern wir haben die programmiert, weil das Leute, die Teil von unserem Team sind,
Ja,
machen.
genau, ihr seid sie
Ja,
selber
also
gewesen. Genau, ihr
genau.
habt sie selber programmiert, richtig.
Genau. Und aber auch nicht alles. Aber das ist immer in der IT-Welt so. Da fängt ja auch nicht jeder Programmierer bei null an, sondern man nutzt viel
Nein, gar nicht,
Open-Source-Anwendungen
gar
und so
nicht.
weiter und
Natürlich,
kombiniert das halt. Genau wie
Aber
Anwälte ja auch häufig
es wurde
Mustern
eben
von
keine
Excel
Software
verarbeiten.
verwendet. Ich meinte jetzt nur, dass keine externe
Kein
Legal-Software
Legal
als
Tech. Nee, nee,
Hauptsoftware
nee.
und da wurde da irgendwas angekoppelt oder so, sondern
Nee.
klar, Open
Doch
Source
Word.
Dinge, ne? Ja, sieh mal, ja.
Ja. Word haben wir
Word.
benutzt. Ja.
Ja,
Und ein paar andere
natürlich.
Sachen, ne? Aber wir haben
Ja,
jetzt nicht
klar.
eins, was damals als dediziert Legal Tech verkauft wurde, groß eingebunden. Man sieht das ja auch im Markt. Ich habe ja damals schon gesagt, ich meine das immer noch ganz ernst, der größte Legal Tech-Anwälter, der Anbieter der Welt ist und bleibt Microsoft.
Ja,
Und
natürlich.
selbst in der KI-Welt gerade, würde ich tippen, dass die es nach wie vor sind, weil alle, die ihre eigenen Modelle bauen und so, und du hast ja bei Kanzleien, die machen so drei Sachen, die machen entweder, die kaufen ein rein juristisches Ding ein, Harvey oder wie heißt
Ja.
das andere? Egal. Das oder die machen so, nehmen ihre eigenen Daten, kippen die irgendwo rein, das kippen die immer in Microsoft. Das ist, ja, die sagen natürlich, wir nehmen auch Llama und so, aber meine Erfahrung ist, wenn ich mit Leuten wirklich rede, ist es immer in Azure, in ChatGPT, also OpenAI am Ende. Ja. Und dann hast du die dritte Kategorie, die so ein bisschen sagt, nein, wir nutzen jetzt KI, weil wir jetzt den Chatbot von Back Online benutzen. Ja, das sind so die drei Gruppen.
Wobei wir jetzt mal sagen wollen, dass das OpenAI nicht Microsoft gehört, aber ein Teil davon. Also so, ne? Das ist jetzt nicht ganz
Microsoft. Ja, aber Microsoft. Es wird über Microsoft gekauft, weil du kaufst es in der Azure-Umgebung, weil OpenAI selber schließt keine Berufsträger-Geheimnisvereinbarung mit dir ab.
Ja.
Microsoft Azure macht's aber. Ja, und
das ist übrigens ein großes anderes Problem, auch mit Datenschutz, auch mit dem AI-Act. Ja. Da hatten wir einen Podcast neulich. Wer das hören will, kann da gerne nochmal nachsuchen. Also ja, genau. Das sind dann wieder Thema. Andere Dinge, die es da gibt. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf den Schritt, wo ihr dann angefangen hattet. Da ging es ja dann doch erstmal um die Automatisierungslösungen, jetzt gar nicht um eine große KI oder so. Ja, so habt ihr doch wahrscheinlich begonnen. Oder wurde da auch schon gleich, ich meine, wir reden jetzt von 22, sagtest du ja, ne? Wurde da gleich schon gedacht an KI-Implementierung und sowas? Ich meine, das ist ja schon fast noch ein bisschen davor.
Ja, also ein bisschen
gucken, welche Art von KI. Mal, ne?
Ja, es kommt noch an, welche Art von KI. Also was wir schon gemacht haben, wir haben halt Machine Learning angewendet und NLP-Technologien, also Natural Language Processing, um Daten zu extrahieren. Large Language Models gab es noch nicht in der Variante, wie wir sie jetzt kennen. Deswegen das haben wir nicht angewandt, aber wir haben damals schon automatisiert Daten extrahiert. So, und Large Language Models kamen dann hinzu, oder Generative AI, wie man gerne sagt, und die aber in seine Dienstleistung zu integrieren, ist deutlich herausfordernder, wenn man ganz ehrlich ist. Du kannst das benutzen, um bestimmte Entwürfe und so weiter zu machen und so, oder bestimmte Sachen vorzubereiten, aber die ganz alleine loszulaufen lassen, ist noch schwierig und das hat auch einen guten Grund und ich nehme das immer so eine Abstraktionsebene höher. Wenn du mit Generative AI was erstellst, dann ist ja per se klar, da ist ja ein gewisser Kreativitätsakt drin. Ja, das ist nicht vordefiniert, sondern das System oder der Algorithmus aufgrund der Wahrscheinlichkeit, die berechnet hat, setzt einen Text zusammen, den du aber nicht vorgegeben hast. Das heißt, bevor du den einsetzt im rechtlichen Kontext, musst du eine Endkontrolle durchführen, weil Legal nicht 80-20 ist, sondern alle unsere Arbeitsprodukte werden bestimmungsgemäß von irgendwem, der dafür gut bezahlt wird, darauf kontrolliert, ob da Fehler drin sind. Sei es der Anwalt der Gegenseite, sei es der Richter, sei es der Regulator. So, das heißt, du musst eine Endkontrolle machen. Zugleich musst du einen extrem hohen Aufwand machen bei der Anfangskontrolle. Ja, du musst halt gucken, die Daten, die ich reinkippe, die müssen ja auch richtig sein. Sonst kann das Ergebnis auch nicht richtig sein. Das heißt, du hast zweimal manuellen Aufwand, so to say. Ja? Und du musst dir überlegen, in welchen Bereichen macht das Sinn, zweimal diesen Aufwand zu haben. Wenn du zum Beispiel regelbasiert was generierst, und du machst das ordentlich, dann hast du natürlich den Aufwand, das einmal aufzusetzen. Aber wenn die Nutzungsmenge genug ist, wird dieser Aufsatzumfang immer kleiner. Und das heißt, dann musst du dich konzentrieren auf die Input-Kontrolle. Ja, und deswegen, es gibt gar nicht so viele Use Cases, also ich kenne auch nicht so viele, wo man wirklich sagt, okay, Input- und Output-Kontrolle zu machen, immer lohnt sich und das hat der Skalierungseffekt so groß. Das kommt, wir machen das in bestimmten Bereichen, wenn wir so Sachverhalte schreiben, weil du da sehr gut enge Vorgaben geben kannst. Aber so ein Komplettprodukt habe ich noch nicht gesehen. Ja, du hast eine Zusammenfassung und so, aber die sind alle immer nicht für den Live-Use. Ja, also keiner wird sagen, ich mache eine Zusammenfassung und das schickst du ans Gericht. Oder noch schlimmer an die BaFin. Das will keiner machen.
Ja. Also bei solchen Cases, es hängt dann natürlich sicherlich auch davon ab, welche Bedeutung und Werte dahinter stehen dann. Ja, natürlich, ein kleines Schreiben wegen einer kleinen Sache können wir mal raushauen, vielleicht mehr als sowas, ne, was du gerade beschrieben hast. Aber könntest du dir denn vorstellen, da die KI-Systeme ja relativ wahrscheinlich besser werden, ja, also vielleicht mit ein paar Knicken in der Kurve, aber im Endeffekt geht es ja schon steil nach oben, würde ich mal sagen. Dass es da auch, und das sind ja durchaus auch Systeme, wo eine KI eine andere KI überprüft. Das gibt es ja auch schon und das ist ja auch schon in der Anwendung kommt das ja auch schon vor. Und kannst du dir denn da vorstellen, dass das dann schon so kommt, dass es eigentlich keine große Überprüfung mehr braucht, vor allem keine zeitintensive mehr, so wie heute?
Also das wird auf jeden Fall besser werden. Und ich glaube, es wird Use Cases geben. Die Frage ist immer, was ist gut genug? Ja, und du hast ja richtig gesagt, es gibt bestimmte Sachen, da geht es nicht um so viel. Und dann ist das so teuer, den Anwalt zu holen. Da macht man das lieber so, auch wenn das Risiko, keine Ahnung, 5% ist oder 3%, dass es jetzt bei dir einmal schief geht. So, das, da bin ich völlig dabei. Ich glaube, dieses komplett automatische bei bestimmten wirklich wichtigen Sachen, das wirst du nicht haben, weil die Leute dann doch auf Nummer sicher gehen sollen, weil die wollen halt nicht die 3%. Aber was ich glaube, ist, dass der Produktivitätsgewinn vom Einzelanwalt krass nach oben geht, weil du kannst dir einen ersten Entwurf machen mit ganz vielen Informationen, die du sonst tagelang hättest zusammentragen müssen, und der ist auch schneller erstellt, als du das jemals diktieren könntest. Ja, und da muss es ja auch nochmal drüber gehen und so. Deswegen, ich glaube schon, dass das, was ein Einzelanwalt schafft an Menge, die Zahl wird nach oben gehen. Mhm. Und das ist einfach ein sehr sinnvolles Tool. Das ist genau wie die Diskussion, es gibt eine große Diskussion darüber, was KI in der Wissenschaft eigentlich kann. Und selbst bei Google DeepMind wird keiner sagen, naja, jetzt kann irgendwie kurzfristig die KI die Wissenschaftler ersetzen, sondern die können einfach Sachen machen in der großen Menge und so, die sie vorher nicht hätten machen können. Und das wird leichter. Und ich glaube, das wird bei den Juristen auch am Ende so sein, dass man einfach eine sehr, sehr große, oder deutlich größeren Hebel als Einzeljurist hat, der sich mit der Technologie beschäftigt, damit auseinandersetzt und das ein bisschen ausprobiert. Ja, und dann wird's.
Genau. Ja. Mhm. Das ist nämlich ein sehr guter Punkt. Wir kommen ja auch schon Richtung Ende dieser Folge. Und zwar frage ich natürlich auch gerne immer mal wieder auch so Personen wie dich, die da ja sehr weit vorne sind technologisch im Gegensatz zu der gesamten Branche. Da muss man ja immer noch sagen, wenn ich jetzt auch sehe, natürlich die gesamte nehme, Großkanzlei bis hin zum kleinen Einzelanwalt, ja, dass natürlich viele gar nicht die Zeit haben, bisher sich mit solchen Themen beschäftigen zu können auch. Viele wollen es auch gar nicht unbedingt. Es ist manchmal was mit dem Alter zu tun, nicht immer. Also da gibt's ja sehr viele Dinge, die sich da sicherlich auch nochmal ändern werden. Aber wie siehst du das denn aus deiner Sicht? Das muss jetzt nicht auf die Großkanzlei, Wirtschaftskanzlei begrenzt sein. Die Zukunft der Anwaltschaft quasi im Sinne von 5 bis 10 Jahre. Dann gibt's ja die Thesen, okay, wir brauchen weniger Anwälte. Andere sagen, nein, wir brauchen noch mehr, weil wir auch mehr lösen können. Die KI nimmt den Job weg. Ja, das sind ja so die Dinge, dann diese ganze Billable-Hour-Geschichte. Das ändert sich, weil die KI das ja übernimmt. Wie soll ich das abrechnen? Alle die Hörer, die diesen Podcast verfolgen, haben das alles schon mal ein bisschen gehört. Bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Was glaubst du, wie diese Branche sich jetzt in Deutschland, auf Deutschland bezogen, sich in den nächsten paar Jahren verändern wird?
Also ich glaube, die wird weiter wachsen. Ich glaube, rechtliche Komplexität nimmt einfach unfassbar zu. Man sieht ja die Regulierungsmengen, und bisher hat es keine Regierung geschafft, das irgendwie in irgendeiner Weise effizient einzudämmen. Und das macht das Leben komplizierter. Zumal alles, was der Einzelmensch macht, selbst der Einzelverbraucher, berührt mittlerweile viel mehr Rechtsordnung. Also sozusagen, dass man regelmäßig was kauft, was in China produziert, aus China geliefert wurde, aber in den USA verkauft und so. Das hat jetzt jeder Einzelmensch in seinem Handy, das irgendwie in den USA produziert ist, wo die Daten in keine Ahnung wo liegen. Das heißt, die Komplexität nimmt zu, die Masse nimmt zu. Ich glaube, dass KI und andere Technologien die einzige Möglichkeit sind, dass wir das überhaupt rechtsstaatlich in den Griff bekommen. Dass wir überhaupt es schaffen, diese Komplexität für die Menschen auch so runterzubrechen. Ich glaube, ganz viele Leute heutzutage, und da nehme ich mich in bestimmten Bereichen privat auch nicht aus, sind von der Menge, die man so handeln muss, an Vorschriften und selbst Versicherungskram und so weiter, überfordert. Und ich glaube, da kann KI und gut konzipierte Legal-Tech-Produkte können helfen, das bewältigbar zu machen. Das wird Auswirkungen haben, wie Kanzleien funktionieren. Ich glaube, es wird mehr Expertise geben. Ich glaube, Kanzleien werden sich in Zukunft nicht mehr ganz so sehr nach Rechtsgebieten sortieren, sondern eher nach den Kundengruppen, denen sie helfen. Ja, das heißt, du wirst irgendwie Leute haben, ich kümmere mich nur um, keine Ahnung, ich gucke gerade aus dem Fenster, ich sehe Deutsche Bahn, ich kümmere mich nur um Zugunglücke. Ich kümmere mich nur um Verkehrsunfälle und so weiter. Und ich glaube, für
die absolute Spezialisierung, noch spezieller als das Rechtsgebiet, so wie der Fachanwalt, ja, ist es dann schon sogar noch auf das Teilgebiet, beziehungsweise sogar dann auf die Mandantengruppen und deren spezielles Problem. Also das siehst du, noch weitere Spezialisierungen quasi.
Genau, ja, und ich glaube, dass das dann anders gestrichen wird, weil man wird sagen, okay, für Leute, die das Problem haben, die brauchen nämlich nicht nur Verkehrsrecht, sondern die brauchen dazu auch Datenschutzrecht, aber in einer gewissen Ausprägung. Und ich glaube, du wirst eine deutliche Konvergenz, also einen deutlich größeren Fokus auf die Mandanteninteressen haben, sozusagen. Also die Kanzleien werden eher Branchen abbilden, zum Beispiel, wenn man das jetzt so unterbrechen will. Ja, es gibt eine Kanzlei, die macht nur Autohäuser. Es gibt eine Kanzlei, die macht nur Schifffahrtsunternehmen und so. Ich glaube, das wird man sehen. Das wird natürlich, da braucht man viele Rechtsgebiete, aber halt immer fokussiert auf diese Dinge. Weil wenn du das so machst, dann hast du nämlich viele Kunden, die das Gleiche brauchen oder was sehr Ähnliches brauchen. Und dann kannst du auch besser standardisieren und kannst für die auch Lösungen entwickeln, die eine Vielzahl von Fällen abdeckt und wo das sinnvoll ist. Und ich glaube, das werden wir verstärkt sehen.
Ja, spannend.
Und ich glaube, wir werden aber auch sehen, dass diese Tools besser werden und dass die Leute mehr produzieren. Ich befürchte, dass der Text-Output von Anwälten in Zukunft zunehmen wird, weil die einfach so Entwürfe machen könnte. ChatGPT ist erstmal super lang.
Wahrscheinlich.
Und dann haust du die Leute halt zu mit irgendwie 50, 80, 100 Seiten, die halt innerhalb von einer Minute erstellt wurden.
Ja.
Und man wird Konkurrenz sehen, gerade in dem Bereich Consumer oder in dem Bereich, wo es nicht um so viel geht, in Anführungszeichen, wirst du viel mehr nicht Anwaltskanzleien als Anbieter sehen. Du wirst sehen, dass andere Arten von Unternehmen in irgendeiner Form Legal Tech Leistung oder das, was wir als Rechtsdienstleistung jetzt begreifen, ja, wenn man es mal unterbrechen würde, anbieten werden. Ich finde, man sieht das schon viel. Also wenn man mal so genau guckt, sieht man schon an verschiedenen Stellen. Und ich glaube, das wird noch größer werden, weil für die, die kommen in den Markt gar nicht anders rein als über Technologie.
Ja. Also, wo du das gerade gesagt hast, das finde ich sehr, sehr witzig. Da gibt's dieses Meme oder eine Grafik oder was, wo jemand so im ersten Bild sagt irgendwie, hier sind diese 10 Bullet Points, mach mir daraus einen großen Text. Und die andere Seite kriegt das dann, sagt den Text, mach mir aus dem Text die 10 Bullet Points. Ja. 100%. Und das ist natürlich absolut so. Und gerade bei juristischen Texten wird es, glaube ich, auch so sein. Und ja, also wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank für deine spannenden Ansichten. Das habe ich jetzt, glaube ich, hier auch noch nicht so gehört. Das ist sehr interessant, dieser Spezialisierungspunkt, hat, glaube ich, bisher noch keiner gesagt. Also sehr spannend. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald.